Ja, es ist Punkt 12 Uhr. Wir wollen unsere Session zum Thema Funk mit einem letzten Vortrag von Harald Welte beenden. Der Referent ist ja unter anderem auch aus dem IP-Tables-Projekt bekannt. Jetzt habe ich es rausgebracht. Wollen wir uns nicht lange der Vorrede aufhalten. Harald Welte, du hast das Wort.
Ja, danke. Da möchte noch jemand hinein. Können wir da? Es geht, ja. Ja, herzlich willkommen und Mahlzeit zum mittäglichen Vortrag über Mobilfunktechnik und zwar in Open Source. Es wird sehr wenig um Funk gehen, von daher, wer jetzt erhofft hat, dass ich irgendwie über Modulationsverfahren und derartige Dinge sprechen werde, das ist nicht der Fall an dieser Stelle. Mobilfunk besteht ja sehr viel auch aus Protokollstacks und Software- und Netzwerkelementen und die Luftschnittstelle ist eigentlich nur so ein winzig kleiner Teil an dem ganzen Mobilfunksystem. Und es geht eben um komplette Mobilfunksysteme und da ist die Luftschnittstelle eben jetzt nicht die Betrachtung dieses Vortrags so. Ja, die Slides sind auf Englisch. Ich war zu faul, muss ich gestehen, deutsche Slides zu machen. Sonst halte ich üblicherweise englische Vorträge. Man bitte das zu verzeihen. Ja, es geht also darum, Implementation von Mobilfunkelementen, nicht nur GSM und GPS, es geht auch um neuere Technologien in Open Source Software. Das ist etwas, was ein paar Mitstreiter und ich vor ungefähr 10 Jahren begonnen haben. 9 Jahre sind es jetzt. Ja, manche Leute nennen das auch Applied Protocol Archaeology, ja, also die Archäologie von Protokollen und Kommunikationssystemen. Das ist so ein persönliches Faible von mir, nicht unbedingt die Archäologie, aber Kommunikationstechnik beschäftigt mich schon seit den Mailbox-Zeiten, als man irgendwie noch Z-Netz und Z-Connect und FIDO und UCP gemacht hat. Und dann eben die ganze TCP-IP-Welt, das war dann IP-Tables, war so meine intensivste Beschäftigung mit dem Thema TCP-IP, aber das ist ja irgendwie langweilig, das macht ja jeder. Von daher musste irgendwie was Neues her, dann waren es RFID-Systeme und jetzt eben der Mobilfunk. Und der Mobilfunk hat mich dann irgendwie festgehalten, weil ich glaube, so viele obskure Protokolle in so vielen verschiedenen Varianten findet man sonst nirgends. So, ja, das alles läuft im Linux im User Space. Es geht also auch nicht um Kernelentwicklung oder ähnliches, sondern die Signalisierungsprotokolle im Mobilfunk, die implementiert man üblicherweise eben als, wenn man sie denn als Software implementiert, als normalen Prozess im User Space. Ja, wer also sich irgendwie auf Kernel-Dinge gefreut hat, der ist falsch hier. So. Ja, wenn man also jetzt sein eigenes Internet sozusagen artiges Netzwerk betreiben möchte, um damit zu spielen, um die Technik kennenzulernen, um es zu verstehen, um irgendwelche neuen Ideen dran auszuprobieren, dann ist es sehr einfach. Man nimmt irgendeinen beliebigen PC mit einer Ethernet-Schnittstelle, man nimmt irgendeine beliebige Linux-Distribution, man nimmt irgendwie den Linux-Kernel TCP-IP-Stack mit den ganzen tollen Features, die da drin sind, von denen auch in der Regel nur 1% benutzt werden. Ja, man nimmt dann irgendeinen Webserver oder was auch immer man eben jetzt, wenn man mal an Web denkt, benutzen möchte oder eben Browser und dann kann man da sich austoben, so viel man will, auf jeder beliebigen Ebene des Protokollstacks. Und das ist eben so die Welt, aus der ich komme, mit der ich aufgewachsen bin, ja, was ich in den 90ern kennengelernt habe und im Mobilfunk ist das halt irgendwie ganz anders. Ja, also bis wir da angefangen haben, so 2008 rum, war das total anders, wenn ich jetzt also ein kleines Mobilfunknetz so haben möchte zum Spielen, weil das ja eigentlich interessante Technik ist, dann, naja, was kann ich machen? Ich kann irgendwie zu einem der großen Ausrüster gehen, also Ericsson, Huawei, ZTE und Konsorten, kann dann irgendwie viel Zeit damit verbringen, sie davon zu überzeugen, dass ich ein Kunde bin, der es wert ist, ein Kunde bei ihnen zu sein. Kann dann irgendwie einen 6-stelligen Betrag ausgeben für die allerminimalste Konfiguration eines Netzwerks und dann habe ich lauter Blackboxes, die ich nicht verstehe und die ich nicht irgendwie verbessern kann. So. Und das ist halt die Situation, die auch tatsächlich ich kenne von mehreren Universitäten, die inzwischen jetzt unsere Software auch einsetzen, die das klassischerweise gemacht haben. Die sind halt dann zu Motorola oder zu wem auch immer oder teilweise haben sie es irgendwie von einem Netzanbieter bekommen, so ein Mobilfunknetz. Aber dann kann man den Studenten halt auch nur zeigen, naja, da buchen Sie jetzt mal Ihr Telefon ein und dann war es das so in etwa. Und vielleicht kriegt man noch irgendwo einen Protocol-Trace an einer Stelle. Aber das war es dann eben. So, und das finde ich irgendwie höchst merkwürdig. Ich bin irgendwie anders sozialisiert und dachte mir, man müsste da mal irgendwie was tun. So. Ja, interessant, was viele Leute, die mit Mobilfunk gar nichts zu tun haben, eben nicht wissen, ist, dass die Protokolle auch alle öffentlich spezifiziert sind und man jetzt nicht die Spezifikation kaufen muss oder da irgendwelche Geheimniskrämerei getrieben wird. Ja? Das ist genauso wie in den Internetprotokollen, die ganzen Protokolle sind öffentlich spezifiziert. Ich kann mir also, je nachdem was es ist, von der ITU oder von der 3GPP oder von der ETSI, von den jeweiligen Standardisierungsorganisationen, kann man heutzutage oder auch in den letzten 10 Jahren, kann man diese ganzen Spezifikationen alle kostenlos herunterladen, kann sich die durchlesen und kann sie entsprechend implementieren. Also irgendwelche nicht bekannten Spezifikationen ist nicht der Grund, warum das nie jemand implementiert hat. Das ist alles genauso eben erhältlich. Ja, man hatte eben keine Implementation dieser Protokoll-Stacks, bis wir damit angefangen haben. Und das ist der meiner Meinung nach so ein bisschen der klassische Konflikt zwischen der leitungsorientierten klassischen Telekom-Welt und der Internet-Welt auf der anderen Seite. Die leitungsorientierte Telekom-Welt hat ja auch noch lange irgendwie dann an das OSI-ISO-Modell geglaubt die entsprechenden Netze. Die Internetwelt hat sich halt anders entwickelt und das sieht man halt auch, ja, Telekom mit der Mailbox-Community und so weiter. So, ja, dann haben also manche Leute angefangen und sich gedacht, wir nehmen das Motto von Star Trek und gehen mal dorthin, wo noch keiner bisher Open Source geschrieben hat. Ja, where protocol stacks are deep and acronyms are plentiful. Ja, also Abkürzungsbingo ist in der Tat sehr interessant. Ich glaube nicht, dass ich schon mal gesehen hätte, dass jemand tatsächlich ein Wörterbuch der Telekommunikation veröffentlicht hätte, aber im Mobilfunk ist das wirklich extrem exzessiv mit den Abkürzungen. So, ja, wir haben unterschiedliche Projekte, die sich dann auch umbenannt haben im Laufe der Zeit, geschrieben und der Scope ist immer größer geworden und so weiter und das werde ich jetzt hier eben ein bisschen beschreiben. Wir haben mit was angefangen, was erstmal BS11 ABIS hieß, weil es das ABIS Interface einer Siemens-Basisstation mit dem Namen BS11 implementiert hat. Dann haben wir es irgendwann BSC-Hack genannt, weil es sowas wie ein Base-Station-Controller in einer Hack-artigen Implementierung war. Dann haben wir es irgendwann OpenBSC genannt. Und dann gab es immer mehr Projekte außenrum und das hat sich dann das Osmocom Umbrella Project gegründet, unter dem diese ganzen Projekte existieren. So, das ist ein bisschen klein, kann ich aber auch nicht größer zoomen, nur die Schrift wird größer. Gut, tolle neue webbasierte Präsentationstechnik. Wir haben also hier klassische Struktur eines GSM-Netzes. Ja? Das ist das, womit wir angefangen haben, die älteste Mobilfunktechnik, die so noch in Betrieb ist. Inzwischen gibt es im Übrigen für denjenigen, der das interessiert, der vielleicht eher mit analogen Funksystemen Spaß hat, es gibt auch ein Osmocom-Analog-Projekt, in dem A-Netz, B-Netz und C-Netz implementiert ist. Und was man tatsächlich gegen die original alten A-, B- und C-Netz-Telefone verwenden kann. Das wurde am letzten Chaos-Kongress von Andreas Eversberg demonstriert dort. Geht ganz wunderbar. Kann man also auch alte A-, B- und C-Netz-Telefone, wenn man sie denn irgendwo noch findet, verwenden und dann mit allem anderen vernetzen und verbinden. So. Wir sind also bei der digitalen Mobilfunktechnik, klassische Netzwerk, das Mobile Equipment oder auch MS, Mobile Station auf der ganz linken Seite kennt jeder, das sind die Telefone, auch wenn die ein bisschen anders aussehen als auf dieser Slide. Da haben wir eine SIM-Karte drin, dann gibt es eine Luftschnittstelle, die wird UM-Interface genannt. Interessanterweise für die Leute, die sich an ISDN erinnern können, da gab es auch ein U-Interface und da kommt das letztlich auch her. Es ist nämlich das UM für U-Mobile, also das mobile U, ein mobiles ISDN-Interface. Wir haben die BTS, die Base Transceiver Station, wir haben den Base Station Controller dahinter und dann im Kernnetzwerk jede Menge andere Netzwerkelemente vom MSC zum SGSN zum GGSN und da sieht man auch schon den ganzen schönen Bullshit-Bingo an der Stelle. Relevant ist zu merken, ist, dass die ganzen Schnittstellen auch mit diesen Buchstaben immer bezeichnet werden. Also wir haben sozusagen die Schnittstelle A, ja genau, das ist das A-Interface, das ist zwischen BSC und MSC. Wir haben irgendwie das GB-Interface, das ist wieder an einer anderen Stelle. Also man hat sozusagen diese Schnittstellen und diese alle benannt mit Buchstaben. Und auf jeder dieser Schnittstellen herrscht ein anderer Protokollstack, so in etwa. Ja? Also es ist nicht so wie in einem TCP-IP-Netzwerk, wo ich letztlich IP von A bis von Anfang bis Ende habe und alles ist transparent, mal abgesehen von NAT und Middleboxes und was die Leute so alles tun inzwischen für Paketabsurditäten. Aber im Mobilfunknetz ist es also so, dass diese Protokolle, der Stack sieht immer wieder unterschiedlich aus. Da werden wir auch noch im Einzelnen drauf eingehen. Und das heißt dann auch, wenn man jetzt eine so eine Schnittstelle implementiert hat, dann hat man immer noch 15 andere Schnittstellen, die man zu implementieren hat. So, also hier so die wichtigsten Abkürzungen auf der Radio Access Network Seite. Also Radio Access Network ist so die linke Hälfte dieses Diagramms und Core Network ist die rechte Seite des Diagramms. So, wir haben also eben ein Mobile Station, das Telefon, wir haben die BTS. Eine BTS hat mehrere TRX. TRX sind Transceiver. Jeder Transceiver bedient einen Funkkanal auf der Luftschnittstelle. Wir haben Timeslots, also Zeitschlitze innerhalb eines Transceivers und wir haben den Base Station Controller. So, auf dem Kernnetzwerk haben wir zumindest so die Elemente MSC, das Mobile Switching Center, das ist die Vermittlungsstelle, das HLR, das ist die Datenbank der Benutzer, also wo die Telefonnummern und Authentisierungsschlüssel und Ähnliches über jeden Benutzer gespeichert sind und sowas wie das SMSC für SMS-Dienstleister. So, dann haben wir noch ganz viel mehr Abkürzungen, das ist jetzt der Layer 2 und 3 auf der Luftschnittstelle. Ja, da gibt es LAPDM, für denjenigen, der ISDN mal gesehen hat, der wird sich an LAPD erinnern können, das ist das Link Access Protocol D-Channel. M ist dann wieder die mobile Variante davon, ja, da hat man dann immer ein M dran gehängt. Und darüber gibt es dann eine Reihe von Protokollen, Radio Resource, da geht es darum, dass man Radiokanäle aufbaut und abbaut, Mobility Management, dass man also hier die Mobilität zwischen unterschiedlichen Zellen oder Ähnlichen verwaltet. Und wir haben Call Control, was letztlich dann eben die Verwaltung von leitungsvermittelten Telefonaten ist. Das ist auch wieder im Prinzip das gleiche Call Control wie im ISDN, was dann wiederum Q931 ist, wenn jemand das schon mal irgendwo aus der vielleicht H323 oder anderen eher IP-lastigen Ecke gesehen hat. So, ja, das ist leider wieder sehr klein hier. Bei mir am Monitor ist es sehr schön groß. Ich frage mich, wie Sie das hier machen. Aber gut, das ist jetzt ein Überblick der unterschiedlichen Komponenten, die wir im OSMO.com ich probiere das jetzt nochmal, ob das nicht irgendwie doch noch größer skaliert. Nein, es will nicht größer skalieren. Ist ein SVG, aber es will nicht größer skalieren. Deswegen macht man Scalable Vector Graphics. Sehr schön, gut. Es gibt also unterschiedliche Elemente, die wir implementiert haben. So, die blauen hinterlegten sind jetzt jene Elemente, die man auch proprietär oder andere Elemente mit einbinden kann. Ja, wir haben also als Hauptkomponente dieses NITB, wie wir es nennen, das Network in the Box, das die Funktionen von Base Station Controller, Mobile Switching Center, Visitor Location Register, Home Location Register, Authentication Center und SMS Service Center vereint. Damit man also nicht irgendwie 15 verschiedene Prozesse laufen muss, die alle miteinander reden, haben wir das als Network in the Box implementiert. Alles, was man dann letztlich noch braucht für ein minimales Netzwerk, ist irgendeine Form von BTS, also eine Base Transceiver Station. Ja, jenes Teil, was die Schnittstelle zwischen der Luftschnittstelle und einer verkabelten Schnittstelle herstellt. Und da haben wir angefangen mit Third-Party-BTS, also wir haben auf eBay irgendwie alte Siemens, ausrangierte Siemens-Basisstationen gefunden und dachten uns, hey, das ist ja einmalige Gelegenheit, die muss man irgendwie sich gleich unter den Nagel reißen. Das war diese Siemens BS11, mit der wir angefangen haben, gibt es dann auch irgendwo noch ein Bild. Inzwischen unterstützen wir auch Nokia-Basisstationen, Ericsson-Basisstationen, IP-Access-Basisstationen, also unterschiedlichste Hersteller. Ist meiner Meinung nach auch die einzige Implementation von Avis oder einem Base-Station-Controller, der unterschiedliche Hersteller kann. Normal wollen die ja eben keine Interoperabilität an der Stelle. Später haben wir dann selber auch die BTS implementiert, und zwar mit dem Namen Osmo BTS. Und das ist wiederum eine Softwarekomponente, die unterschiedliche Hardware unterstützt. Und da gibt es eben zum Beispiel für die Sysmo BTS, das ist eine BTS, die meine Firma Sysmo.com herstellt, ein Backend, aber es gibt auch andere Backends, zum Beispiel mit Osmo TRX, und da kann man dann SDR-Hardware einsetzen. Also wer jetzt irgendwie in USRP, selbst USRP 1, das allererste, älteste reicht, oder neueres USRP hat, oder ein Blade RF oder was weiß ich was für ein SDR-Board, was Vollduplex kann. Das HackRF kann leider kein Vollduplex, aber GSM braucht Vollduplex. Der kann mit Osmo TRX und Osmo WTS und Osmo NITB ein komplettes Mobilfunknetz für GSM sich bauen. Die ganze rechte Seite ist dann für GPRS-Erweiterung und für Edge. Wenn man also Daten dann auch haben will und nicht nur klassische Voice Calls, gehe ich dann noch darauf ein. So, wenn man sich das als schönen D-Graph mit Dotti, ist immer sehr angenehm, ich hasse irgendwelche Bilder zu malen, das ist, da kann man das wunderbar in Text hinschreiben. Man hat also irgendwie mehrere Mobiltelefone, die über die Luftschnittstelle mit mehreren BTSen kommunizieren, die dann an einem WSC angebunden sind und dann hinterher ein MSC und die ganzen Sachen hinten raus. Das wäre jetzt wieder die klassische Architektur und wenn wir das umschalten sozusagen, wie machen wir das in Osmocom im Vergleich, ist, naja, wir malen einen Kasten um die ganzen rechten Teile herum und sagen, das ist unser Network in the Box und das implementieren wir da drin. Das heißt also, letztlich bleibt der Graph hier unten übrig, wir brauchen ein Telefon, wir brauchen die BTS und wir brauchen das Osmo NITB und dann haben wir unser Mobilfunknetz. Das ist das minimale Setup, was man braucht an der Stelle. So, ja, was nimmt man für eine BTS? Ja, angefangen, wie gesagt, mit der BS11, weil es gab ja noch nichts anderes und war nichts anderes erhältlich. Da gab es so einen Messtechnikanbieter auf eBay, der insgesamt 72 Stück oder so hatte. Die habe ich mir dann alle gekauft und habe die erstmal in Lager gestellt. Ja, erst hatten wir, also wir waren zwei, Dieter und ich, wir haben uns jeder eine gekauft, haben damit gebastelt, bis wir soweit waren, dass wir sagen, okay, das funktioniert. Und dann haben wir die Dinger irgendwie gekauft, bevor die irgendwie für utopisches Geld dann irgendwie teuer von diesem Messtechnikhersteller verkauft werden. Weil die hatte die jahrelang und niemand wollte sie haben. Ich meine, wer kauft schon eine alte Siemens-Basisstation, wenn man den Rest vom Netz nicht hat. So, ja. Gut, braucht man inzwischen nicht mehr, kann man aber immer noch machen. Also wenn man aufpasst, manchmal findet man Schnäppchen auf eBay. Also ich habe jetzt erst wieder vor kurzem mir für unter 1.000 Euro insgesamt eine komplette LTE-Basisstation aus allen Komponenten irgendwie auf eBay gekauft. Ja, das kommt. Man muss nur halt wissen, wie diese ganzen Dinge heißen und welche Teile man braucht. Aber es ist echt erstaunlich, was man da so findet. Und was das für Händler sind. Die verkaufen sonst Gebrauchtreifen und was weiß ich. Ja, also es ist ja. Ich weiß das nicht. Ja. Es ist aber original verpackt. Es ist nicht irgendwo abgebaut und irgendwie ja, rausgeschraubt. Also es ist nein, es ist kein Alteisen. Und oft haben die auch, also teilweise dann, wir haben auch welche aus London, wo noch genau die GPS-Position und wo das Ding gestanden ist, die ganze Config war noch drin. Also ja, gut. Aber bitte? Die war abgebaut in dem Fall, ja, aber es werden ja ständig irgendwelche Zellen abgebaut, weil neues Equipment irgendwo hingebaut wird. Und was passiert dann mit dem ganzen alten Equipment? So, gut. Man kann also inzwischen Osmo BTS verwenden, man muss also jetzt nicht mehr eine proprietäre Basisstation nehmen, so schön die sind. Es sind schöne, alte, riesige Teile mit teilweise wunderbaren irgendwie, was weiß ich, wie viel Kilowatt, 48 Volt Stromversorgungen und also sehr schöne Dinge, aber das muss nicht jeder haben. So, man kann das jetzt mit Osmo BTS machen. Ja, da gibt es mehrere Backends für unterschiedliche Hardware. Ich denke, das, was für Leute aus jetzt dem Community-Umfeld das Interessanteste ist, Osmo BTS TRX, weil man da eben dann SDR-Hardware damit verwenden kann. Die anderen sind alles ja, professionelle Geräte, die dann auch wieder teuer sind. Das macht dann nicht so viel Spaß als jetzt Hobbyist oder so. Ja, wie konfiguriert man dann diese ganze Software? Wir haben ein einheitliches Konfigurationsinterface für diese ganzen Osmocom-Projekte. Und zwar kommt da wieder so ein bisschen meine IP-Legacy zum Vorschein. Wir haben das alles in einer Art, wie man das von Cisco-Routern her kennt, gestaltet. Das heißt, es gibt irgendwie eine Command-Line-Interface oder ein VTY nennen wir das. Den Code haben wir tatsächlich aus Zebra oder Quagga rausgenommen, also diesen Open-Source-Implementationen von Routing-Daemons. Die hatten eben auch so eine Cisco-ähnliche Schnittstelle, nur war das dort direkt im Code so drin. Das haben wir rausabstrahiert, haben eine Bibliothek dafür gemacht und so konfiguriert man jetzt diese ganzen Programme. Letztlich kann man eine Textdatei editieren, die dann beim Starten geladen wird. Das ist so ein bisschen langweilig, aber man kann dann eben interaktiv über diese Cisco-Style, macht man dann irgendwie Enable und Configure Terminal und kann dann eben die ganzen unterschiedlichen Parameter setzen und dann letztlich irgendwann Copy Run Config, Startup Config, damit man halt das, was man jetzt sich so zusammengebastelt hat, wieder rausschreibt als Config-Datei. So, Ja, was muss man jetzt für unterschiedliche Dinge konfigurieren? Wir haben irgendwie Osmo WTS, kann unterschiedlich sein. In dem Beispiel, was ich jetzt habe, ist es eine Sysmo WTS. Das ist ein Embedded ARM-System, was halt als BTS läuft. Aber wenn man jetzt das mit Osmo BTS TRX macht, dann hätte man es eher so auf dem x86-PC. Aber das ist ja egal. Die BTS-Konfiguration ist sehr überschaubar. Man sagt irgendwie, in welchem Band befinde ich mich. Also das Frequenzband, in dem Fall ist es 1800. Man sagt irgendwie, was für eine Unit-ID hat das. Das ist so eine Art Adresse, mit dem die BTS identifiziert wird vom BSC her, und man sagt noch, an welche IP-Adresse sich das Teil hin verbinden soll. Ja, das ist tatsächlich die komplette minimale Konfiguration von Osmo BTS, weil nämlich die BTS im GSM-Netzwerk quasi kaum was zu sagen hat. So, das ist ein dummer, sag ich mal, Adapter zwischen der verkabelten Seite und der Luftschnittstelle, und alle Konfigurationen will man ja nicht irgendwo da draußen an dem jeweiligen Masten machen, sondern man will das irgendwie zentral haben. Deswegen werden alle Parameter vom Base Station Controller in die BTS hineingeladen über standardisierte Protokolle, und dann braucht man eigentlich nur noch die Angabe, wohin soll der sich verbinden. Da noch vielleicht als Ergänzung dazu, klassischerweise, wenn man jetzt irgendwie Spezifikationen liest, ist das alles auf E1-T1-Schnittstellen. So, ja? Die Schnittstelle ABIS zwischen der BTS und dem BSC ist keine IP-basierte Schnittstelle, sondern das ist eine ISDN-Leitung, eine E1 oder eben T1, je nachdem, ob man jetzt US- oder europäische Standards verwendet. Und die Variante, die wir hier benutzen, wir können das auch, also der BSC-Teil in Osmo NITB oder auch Osmo BSC, die können auch mit diesen klassischen E1-basierten BTSen reden, weil diese Siemens, Nokia und so weiter machen das ja. Aber wir haben eben auch eine IP-Variante davon implementiert, damit man da jetzt nicht, ist halt heutzutage ein bisschen unangenehm mit solchen Interfaces zu handhaben. Geht alles, aber gibt es halt zum Beispiel keine vernünftigen Adapter für einen Laptop. Da braucht man dann irgendwie wieder einen PC mit PCI oder PCIe-Slots und so weiter, wird das Ganze ein bisschen groß. Und wenn man dann da irgendwelche komischen Dinge damit tun will, dann wird es halt ein bisschen unhandlich. So. Dann haben wir dieses Network in the Box. Was müssen wir da konfigurieren? Naja gut, man baut es irgendwie. Das Bauen ist jetzt nicht so wahnsinnig irgendwie überraschend kompliziert. Es ist Autoconfig. Man macht einen Configure und Make. Wir haben auch inzwischen Nightly Builds für Debian und Ubuntu. Das heißt, es gibt von unserem Jenkins Continuous Integration Server, wenn mit Open Build Service SUSE OBS, werden jede Nacht neue Pakete von dem ganzen Code und allen Libraries gebaut. Das heißt, man kann sich die einfach so installieren. Es gibt auch tatsächlich in Debian Unstable, sind jetzt offiziell, ich weiß nicht, ob alles drin ist, aber zumindest einige der Bibliotheken sind jetzt offiziell in Debian drin. Wird dann also, wer Unstable benutzt, kann es jetzt schon machen, ansonsten dann im nächsten Stable Release. Man läuft das, lässt das irgendwo laufen. Irgendein beliebigen Linux-System. Das muss jetzt kein besonders schnelles System sein. Ja? Also wir können den kompletten Stack mit allem drum und dran für GSM, GPRS und Edge auf einem einzigen ARM 926-Core mit 400 MHz laufen lassen. So, das geht. Dann hat man sein komplettes Mobilfunknetz auf einem kleinen Embedded-Device, was langsamer ist als die Smartphones von vor 10 Jahren. So, ja? Das geht. Weil ist halt alles in C implementiert, ist alles sehr hardwarenah geschrieben, und ich habe da halt viel Kernel, Linux-Kernel, Coding-Style und Konzepte reingebracht. Wir haben also die gleichen Linked Lists, die gleichen Timer, also was es als Struct SK-Buff gibt, heißt halt bei uns MSGB, also Message Buffer. Aber es ist halt, wenn jemand so ein bisschen weiß, wie Kernel-Code aussieht, ist das eigentlich sehr sehr naheliegend, also es sieht nicht so wahnsinnig viel anders aus. Gut, wir haben den gleichen RB-Tree und so weiter. Alles ist eventgetrieben, auf Select basiert und kein Multithreading, keine Multiprozesse, alles sehr überschaubar. Gut, was muss man da konfigurieren? Man sagt eben, was für ein Netzwerk-Code will ich überhaupt verwenden, also den Country-Code, Network-Code. Dann kann ich irgendwelche Namen, und da sehe ich dann auch schon, es ist natürlich ein Shortname und kein Shotname. Ja. Man kann dann den Namen eingeben, der am Telefon erscheinen soll für dieses Mobilfunknetz. Dann kann man noch definieren, wer da überhaupt rein darf in dieses Netz. In der Regel closed heißt, die müssen explizit im HLR eingetragen sein. Diese Subscriber muss also für die SIM-Karten, die man verwenden will, explizit Einträge in dieser Datenbank generieren. Man kann das auch offen laufen lassen, weisen wir aber immer darauf hin, dass man das nicht tut, weil man da ganz schnell unbeteiligte, unfreiwillige Leute sozusagen mit in seinem Netz hat und das selbst, wenn man eine Spektrum-Lizenz hat, gehe ich auch noch darauf ein, immer noch andere Mobiltelefone von Unbeteiligten stören kann und man da gerade in Deutschland gleich bei einer Straftat ist, nämlich der, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber also wer öffentliche Telekommunikationsnetze stört, ist halt eine Straftat. Nur eine Frequenz irgendwie zu benutzen, die man vielleicht nicht hat, ist eine Ordnungswidrigkeit, aber Störung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen ist eine Straftat. So, gut. Aber, ja, dann, was konfiguriere ich das so? Dann muss ich irgendwie noch die BTS konfigurieren, also in dem Fall ist es eine Sysmo-BTS im 1800 MHz-Band, dann schreibe ich rein, mit welcher Sendeleistung das Telefon maximal senden soll, 33 dBm ist das Maximum, was GSM-Telefone können, also 2 Watt. Dann gibt es noch alle möglichen Timer, die man da so einstellen kann, aber das ist jetzt so das Minimum, was man irgendwie sagt. Periodic Location Update heißt, wie oft soll dieses Telefon sich wieder einbuchen? 6 Minuten ist das Minimum, was man da einstellen kann. Dann kommt jedes Telefon alle 6 Minuten und sagt, hallo, hier, ich bin noch da. Gerade wenn man es so erstmalig aufsetzt, ist das ganz nützlich, dass man da möglichst oft irgendwie das mitbekommt. Im echten Netzbetrieb will man das natürlich nicht, weil es Signalisierungslast erzeugt. So, dann diese Unit-ID sieht man da wieder, die wir auf der anderen Seite auch konfiguriert haben. Damit sei es dann, dieser Konfigurationsschnipsel ist für eine BTS, die sich mit dieser Unit-ID meldet. Und dann sage ich noch, welchen Codex ich irgendwie verwenden will für die Sprache, weil GSM eine ganze Reihe unterschiedlicher Codecs hat und alle davon sind ja aufgelistet. Das ist Full Rate, Half Rate, Enhanced Full Rate und Adaptive Multirate. Das sind halt Sprachcodecs, wie man sie bei VoIP oder so auch kennen würde, nur halt andere. Ja, wenn man jetzt dann weitergeht, muss man auch den Transceiver noch konfigurieren. Also eine BTS hat immer mindestens einen Transceiver. Das ist eben, wie gesagt, der eigentliche Luftkanal, also die Trägerfrequenz letztlich auf der Luftschnittstelle. Da gibt es keine Frequenzeinstellung, sondern es gibt die sogenannten RFCN, den Absolute Radio Frequency Channel Number, mit dem man festlegt die Kanalnummer. Ja, und dann gibt es halt eine Formel, mit der die Kanalnummer umgerechnet wird in die tatsächliche Frequenz. 871 ist am oberen Ende des 1800 MHz-Spektrums, das heißt, wir sind irgendwo bei 1880 oder irgendwas Megahertz in der einen Richtung und in der anderen Richtung, dann, ich glaube, 75 Megahertz drunter ist der Abstand. Kann man sich alles umrechnen lassen. Gibt auch ein Tool, was beiliegt bei libosmocore, wo man irgendwie das umrechnen kann auf der Kommandozeile in Linux. So, dann gibt es irgendwie Maximum Power Reduction, da sagt man, ja, es ist so ein bisschen invertiert im GSM, so spezifiziert. Ich sage jetzt nicht, wie viel soll meine Basisstation senden, sondern ich sage, wie viel soll sie weniger senden, als sie maximal senden könnte. Und das ist diese Maximum Power Reduction. Ja? Also die Basisstation kann gemäß ihrer Hardware und wie sie konfiguriert ist, eben eine bestimmte maximale Sendeleistung abgeben. Und dann sage ich, ich möchte 0 dB weniger. Also ich möchte gar nicht weniger. Ich möchte volle Sendeleistung. Ja? Wenn ich jetzt da eine Reduction von 20 eintragen würde, dann wären es 20 dB weniger als die maximale Sendeleistung dieses Geräts. So, dann muss ich noch Timeslots konfigurieren und da muss man jetzt halt über GSM ein bisschen was wissen, wenn man das verstehen will im Detail. Also man hat 8 Timeslots auf einem Kanal und jeder der Timeslots kann unterschiedlich konfiguriert sein und dann sind das entweder Signalisierungskanäle oder Sprachkanäle oder es sind Paketdatenkanäle und kann man aber einfach, es sind Example-Config-Files da, kann man damit anfangen, muss man jetzt nicht alles im Detail vom ersten Moment an nachvollziehen. So, was macht jetzt so ein Telefon, wenn man das einschaltet? Muss man ja so ein bisschen, wenn ich jetzt ein Telefon in meinem Netzwerk haben will, wie kriege ich das da eigentlich hin? Ja, muss man verstehen, was macht das? Es wird erstmal auf der SIM-Karte nachgeguckt, wo war ich denn vor dem Ausschalten eingebucht? Und wenn die Zelle wieder gefunden wird, dann wird da sich eingebucht. Das heißt, wenn dieses Telefon mit dieser SIM-Karte in einem öffentlichen Netz eingebucht war, bevor ich es ausschalte, und ich schalte dann mein Telefon wieder ein, wird es sofort wieder ohne Netzwerksuche oder irgendwas zu machen auf dieses öffentliche Netz gehen. Ja, nur wenn diese Zelle, die da drauf stand, nicht gefunden wird, dann wird angefangen, irgendwie einen Powerscan zu machen, auf welchem Kanal ist überhaupt Sendeleistung da und dann wird versucht, da zu korrelieren, sind da bestimmte Kanäle und so weiter und dann wird diese Liste erzeugt. Das ist dieses lange, wenn man manuelle Netzwerksuche auf dem Telefon macht, dieses lange Verfahren, was da dann läuft. Letztlich wird dann ein Netzwerk ausgesucht, wo die ersten Stellen der IMSI übereinstimmen mit dem, was ich im Netzwerk konfiguriert habe und was eben die IMSI der SIM-Karte konfiguriert hat. Wenn also jetzt eine IMSI mit 26202 anfängt, 262 ist Deutschland, 02 ist Vodafone und da ist ein Netzwerk, also ist eine Zelle da im Netzwerk, die auch 26202 ausstrahlt, dann wird ein Telefon versuchen, sich zuerst dort einzubuchen, weil das ist das Heimatnetz und erst dann irgendwie andere Netze ausprobieren. Wenn ich also jetzt hier irgendwie ein eigenes Netzwerk laufen lassen will, dann nehme ich üblicherweise eigene SIM-Karten und nicht irgendwie die von öffentlichen Netzbetreibern. Es ist auch gar kein Problem, kriegt man irgendwie billig, gibt's also entweder kann man die sich über AliExpress oder eBay oder sonst irgendwo aus China bestellen. Wir haben auch bei Sysmocom im Webshop welche zur Verfügung. Und da kann man dann ja seine eigenen MCC-MNC setzen, sowohl auf dem Netzwerk als auch auf der SIM-Karte und dann versuchen die sich immer nur da einzubuchen und nicht irgendwie im öffentlichen Netz oder so. Ja, manche Leute sind da irgendwie geizig und sagen, ach, ich habe da noch eine alte abgelaufene O2-Karte oder was auch immer und verwenden die. Das Problem ist, wenn das eine Karte ist, die abgelaufen ist von einem öffentlichen Operator, wenn die einmal nur versucht, sich einzubuchen beim öffentlichen Netz, dann sagt der Operator, du bist keine gültige Karte und dann wird dieses Telefon nie wieder versuchen, sich einzubuchen in irgendeinem Netzwerk, solange bis man es tatsächlich neu bootet. Ja? Und das sagt einem das Telefon natürlich nicht, das ist so spezifiziert bei GSM. Man kann da Netzwerksuche machen und man sieht die Netze und man wird es nicht einbuchen können und es funktioniert einfach nicht. Und das liegt dann nur daran, dass einmal, es ist auch ein schöner DOS-Angriff, weil man von seinem eigenen Netz kann man natürlich jedem Telefon sagen, na, deine SIM-Karte ist ungültig. Und dann wird sich dieses Telefon nie mehr irgendwo einbuchen, bis jemand irgendwie dieses Telefon neu bootet. Weil die Spezifikation, glaube ich, sogar sagt, bis die Batterie rausgenommen wird und wieder reingetan wird, da frage ich mich, wie macht Apple das? Aber gut, das ist so am Rande so. Ja gut, was macht man jetzt, wenn man das irgendwie starten will? Wir geben sehr viel Logging aus oder ist auch konfigurierbar, sehr detailliert, was da so auf der Konsole an Logging erscheint. Man kann natürlich auch irgendwie das Logging nach Syslog packen oder irgendwelche Logfiles anlegen und so weiter. Letztlich sollte man sich irgendwie hier mit Mobility Management Info Logging Level anschauen, was passiert. Und da sieht man dann jeden Einbuchversuch und wenn was abgewiesen wird und so weiter und so weiter. Gut, dann kann man sich irgendwie SMS angucken, kann sich irgendwie Voice Calls angucken. Und das Schöne ist letztlich, letzte Zeile, die ich auf der Slide habe, man kann überall immer Wireshark mit einsetzen. Alle Protokolle, die Wireshark noch nicht hatte, für alles, was wir da so implementiert haben, haben wir nachimplementiert. Das ist alles in Mainline Wireshark. Das heißt, auf dem A bis auf dem A, auf egal wo, auch für UM, gut, wie schneide ich auf der Luftschnittstelle mit Wireshark, ist nochmal ein eigenes Thema, das geht auch. Aber für all diese Schnittstellen und all die Protokolle, den Stack hoch, gibt es Dissektoren in Wireshark drin, die haben das wunderschön dekodieren. Das heißt, wenn man irgendwie das sich anschauen will und nachvollziehen will und verstehen will oder auch irgendwelche Probleme debuggen will, kann man wunderbar, wie man das im IP-Bereich kennt, eben sich im Wireshark das alles dekodieren lassen. So, dieses VTY, also diese Kommandozeilenschnittstelle, die wir haben, wie bedient man die? Ja, das sind alles unterschiedliche Telnet-Ports. Die Liste ist nicht erschöpfend. Es gibt im Wiki und in den Manuals gibt es eine vollständige Liste, aber das sind so die, mit denen man eher zu tun hat. Ja, man macht also immer Telnet, Localhost und dann auf diese Portnummer, die, weil es eben Telnet ist und weil Telnet unsicher ist, binden wir das immer nur ans Loopback-Device, damit es von Localhost zugänglich ist. Das heißt, wenn das jetzt nicht der eigene Arbeitsrechner ist, macht man da halt erst ein SSH hin und macht dann von dort aus ein Telnet auf Localhost auf diese Portnummer. Und dann hat man eben Tab-Completion, Fragezeichen und interaktive Hilfe und man kann sich Dinge anschauen. Das ist jetzt hier Show Subscriber. Also ich möchte mir einen Subscriber anzeigen lassen mit der IMSI, die da angegeben wird. Ja, dann sieht man irgendwie, Extension ist das, was wir als Telefonnummer nehmen, weil wir quasi eigentlich von einem Gedanken kommen, wir machen da sowas wie eine Nebenstellenanlage und da spricht man von Extension Numbers. Ja, offiziell wäre das die MSISDN, die Mobile Subscriber, Mobile Subscriber ISDN. Und die ISDN war die... Nein, nicht ISDN des Netzwerks, sondern in dem Fall ist es irgendwie, egal. Also es ist auf jeden Fall die Telefonnummer des Subscribers letztlich, die heißt eben MSISDN im GSM. So, dann sieht man da die IMSI, die TIMSI, die zugewiesen ist, den Location Area Code, wo derjenige eingebucht ist und andere Details. Und man kann sich eben sämtliche Objekte so anschauen mit Show BTS, Show TRX, Show L-Chain, Show Statistics und so weiter. Kann man sich das im Einzelnen weiter durchgucken. So, dann hat man jetzt irgendwie sein 2G-Netzwerk im Jahr 2017 und freut sich, dass man etwas hat, was 1990 erstmals irgendwo deployed wurde. technologisch gesehen. Ja, es gibt übrigens, wen das so ein bisschen interessiert, es gibt ein Video, was man auch auf YouTube findet, wo ein Bürgermeister von Helsinki oder irgendjemand, sozusagen irgendein Politiker, den ersten offiziellen Call über das erste GSM-Mobilfunknetzwerk gemacht hat. Aus seinem Auto natürlich, weil die Geräte waren ja noch nicht zum in der Hand halten. Und was er da sagt, ja, die Sprachqualität ist ja so toll wie im Festnetz. Und ich so, welches GSM hat er benutzt? vor allem mit dem Codec von damals, aber gut. Offensichtlich hat er da gar kein GSM benutzt, sondern es hat irgendjemand gefaked wahrscheinlich, weil Sprachqualität so gut wie im Festnetz. Na gut, ist halt so ein bisschen langweilig heutzutage, ja, wenn man da so persönliches Faible hat, aber ist nicht ganz so spannend. Irgendwann will man da ja irgendwie Datentraffic drüber machen. Und was wir dann implementiert haben, ist eben erstmal GPRS. Das ist ja die langsamste Paketdatenerweiterung für GSM, die dazu kam. Dann haben wir auch eGPRS, also Edge, dazu implementiert. Da braucht man dann eben zusätzliche Netzwerkelemente. GPRS war ja so ein Add-on zu GSM und ein Add-on heißt, man braucht da zusätzliche Dinge. Wenn man sich das anschaut, haben wir sozusagen dieses klassische auf der unteren Hälfte, also Telefon, BTS, BSC und so weiter. Und dazu braucht man jetzt eine PCU, eine Packet Control Unit, ein SGSN, ein Serving GPRS Support Node, ein GGSN, ein Gateway GPRS Support Node. Da hat man wieder Schnittstellen und Protokolle zusätzliche, ganz tolle. Was macht nun GPRS? Es gibt zwei neue Signalisierungsprotokolle. Einmal das GPRS Mobility Management, was im Prinzip, wer sich erinnert, wir hatten gerade MM, das war das Mobility Management im GSM, und GMM ist dann das GPRS Mobility Management, was genau das gleiche ist wie das GSM Mobility Management, aber halt für GPRS. Dann gibt es das Session Management, SM. Der eine oder andere mag schmunzeln, das kümmert sich darum, eben irgendwelche Tunnel aufzubauen, weil letztlich ist GPRS und eGPRS ja dafür da, dass man einen Tunnel zwischen einem Mobilgerät und irgendwo einer Infrastruktur im Operator-Netzwerk, die mit dem Internet verbunden ist oder einem anderen privaten IP-Netzwerk verbindet. Ja, also es wird ein Tunnel aufgebaut und da gehen IP-Pakete durch. Und diese Tunnel werden gemanagt über das Session-Management und da gibt es den sogenannten, ein Tunnel wird genannt der PDP-Kontext, der Packet, was war der PDP? Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also es gibt einen PDP-Kontext, das ist sozusagen die Terminologie für den Tunnel. Und den Tunnel kann man aktivieren, deaktivieren oder modifizieren. Aktivieren, deaktivieren ist klar, man baut den Tunnel auf, baut ihn ab. Modifizieren heißt, man ändert da irgendwelche Bitraten oder irgendwelche Parameter dran. Letztlich sieht das so ein bisschen so aus, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was da so für Protokolle zum Einsatz kommen. Ja, auf der Telefonseite haben wir also den User-IP oben, also HTTP-TCP-IP. Und darunter kommt dann SNDCP, mein persönlicher Favorit, das Sub-Network-Dependent-Convergence-Protokoll. Das kommt direkt aus vom Star Trek. Ja? You have to remodulate the Sub-Network-Dependent-Convergence-Protokoll. Yes, Captain. Dann darunter liegt das LLC. LLC kennt man auch in anderen Kontexten. Das Link Layer Control Protocol kennt man auch. Also wer vielleicht mal irgendwie mit IBM, SAP, SNA-Netzwerken zu tun hatte oder anderen Absurditäten, wird das kennen. Es gibt dann RLC und MAC darunter. Ja? Das sind also so die unteren Protokolle. Dann kommt das Ganze bei der BTS an. Der Physical Layer hier links auf der Luftschnittstelle ist, die Luft, also elektromagnetische Wellen im nicht ganz freien Raum. Dann auf der ABIS-Seite hier, das ist dann eben die verkabelte Schnittstelle, da hat man dann ein TRAU-Framing, nennt sich das. TRAU ist die Transcoder and Rate Adaption Unit. Dazwischen liegen, das hier ist dann die besagte E1-T1-Schnittstelle und dann gibt es letztlich eine PCU, eine Packet Control Unit, die bei dem BSC, bei dem Base Station Controller mit co-located wird sozusagen, und da werden dann die Layer 2 Protokolle terminiert und werden umgesetzt auf andere Layer 2 Protokolle, weil warum auch nicht. Das heißt, man hat dann hier einen neue Protokolle. NS ist Network Services und BSSGP ist das Base Station Subsystem Gateway Protocol. Und das Layer 3 Protokoll, also LLC, geht da wieder durch. Das wird weiter transportiert über diese GB-Schnittstelle. Hier drüben haben wir dann klassischerweise auch wieder E1, aber dann mit Frame Relay oben drüber. Wer Frame Relay vielleicht noch kennt aus den Frühzeiten des Internets oder X25 oder Ähnlichem. Kann man aber auch über UDP und IP machen und ist auch offiziell so spezifiziert, dass man es über UDP und IP macht. Wir können beides. Und darüber hat man Layer 3, was dann, also RLC und SNDCP, was im SGSN terminiert. Und da gibt es dann eben auch wieder von uns eine Implementation, die das macht. Und letztlich wird aber auch hier nichts weiter gemacht als diesen kompletten Protokollstack, also E1, FrameRelay, NS, BS, SGP, RLC und SNDCP, umzusetzen auf wieder ein anderes Protokoll, was sich GTP nennt, das Generic, GPRS Tunneling Protocol, GTP. U für die User Plane, weil wir hier User-Daten transportieren und nicht die Signalisierung. Das wiederum wird über UDP und IP gemacht und dafür gibt es sogar seit Kernel 4.6 oder 4.7 ein Kernel-Modul, an dem ich mitgearbeitet habe, damit man diese Tunnel auch im Linux-Kernel irgendwie terminieren kann. Muss man aber nicht, kann man alles im User-Space machen. So, und dann gibt es wieder ein anderes Netzwerkelement, das GGSN, und das ist sozusagen der Tunnel-Endpunkt. Hier kommen meine User-IP-Daten wieder raus und gehen ins Internet oder in das IP-Netzwerk. Und da habe ich dann meine ganz normalen IP-Protokolle. Wir haben also jetzt hier ein OpenGGSN, was ein TUN-Tab-Device benutzt, um da die IP-Pakete wieder rausfallen zu lassen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich ganz normale IP-Pakete, so wie sie auf der Telefon- oder Modem-Seite auf der anderen Seite reinkamen. So, hier nochmal die diversen Protokolle und Abkürzungen. Wenn wir das jetzt also mit den Osmocom-Implementationen benutzen wollen, haben wir also erstmal die oberen drei Elemente hatten wir ja schon vorher für GSM. Und dann haben wir jetzt noch drei Elemente dazu, um GPRS zu implementieren. Also einmal die Osmo-PCU, das Osmo-SGSN und das Open-GGSN. Das ist kein Osmo-GGSN, weil das schon 2003 oder 2004 irgendjemand in Schweden implementiert hat, der seitdem von der Oberfläche des Planeten verschwunden ist. Und das Projekt lag quasi irgendwie viele, viele Jahre rum und wir haben es adoptiert, haben aber den Namen einfach beibehalten. Hat sich bis heute nie wieder gemeldet oder keiner hat ihn jemals erreicht. Aber da gab es schon eine Implementation an der Stelle, die wir einfach weiterverwenden und erweitern. So, sieht dann also so aus, wenn man sich das anders darstellt mit den unterschiedlichen Elementen. Es gibt dann hier eine sehr enge Verflechtung zwischen BTS und PCU. Liegt daran, dass ja schon die Schicht 2, also Layer 2 Protokolle, anders sind als beim GSM. Das heißt, man muss irgendwo letztlich sehr nah am physischen Layer diese Aufteilung machen. Und da haben wir eben Schnittstellen zwischen Osmo BTS und Osmo PCU. Und dann haben wir hier die unterschiedlichen Protokolle zu den anderen Netzwerkelementen. Und die haben dann auch wieder ihr Control-Interface und ihr VTY, Control hatte ich noch gar nicht erklärt, aber ihr VTY-Interface, das ist Kommandozeilen-Interface. Control-Interface ist ein binäres Interface, was wir haben, wenn andere Programme damit interagieren wollen. Also wenn ich irgendein Monitoring habe, was wissen will, was ist der Zustand von diesem System oder sowas, dann will ich ja nicht irgendwie da mir was skripten, was irgendwie Format-String-Parsing macht, irgendwie von dem, was das VTY ausspuckt, sondern dann möchte ich ja irgendein binäres Protokoll haben. Und SNMP war uns echt zu unangenehm. Und da gibt es ja nur NetSNMP und das alles da reinlinken in unsere schönen, schlanken, kleinen, effizienten Programme. Nein, da haben wir uns was Eigenes ausgedacht, aber was so strukturiert ist, dass man einen externen SNMP-Proxy sozusagen implementieren könnte. Also es gibt Get, Set und Trap, aber halt mit anderem Protokoll darunter. So, ja, man konfiguriert sich also diese zusätzlichen drei Elemente. Die Konfiguration ist wieder dieses Cisco-Style mit irgendwie einem hierarchischen Baum von unterschiedlichen Objekten, die man konfiguriert. Leider gibt es da halt sehr viele Parameter, die man setzen muss. Das hängt halt wieder damit zusammen, wie diese Protokolle spezifiziert sind. Ja. Man muss also um dieses GB-Interface, nochmal, wo ist das GB-Interface? Das ist hier zwischen SGSN und PCU. Da muss man halt viele Parameter setzen, da gibt es NS Virtual Circuits mit Virtual Circuit Identifiers und mit NS Equipment Identifiers und BSSGP Virtual Circuits und wie auch immer, wie sie das alles nennen. Im Zweifelsfall einfach irgendwie die Beispiel-Config-Files nehmen und nur die IP-Adressen anpassen. Ja, auch dieser Protokoll-Stack, weil man hier sieht, UDP-Port 23000, also es gibt keine standardisierte Portnummer dafür, ist ja alles nicht IETF-spezifiziert, sondern ganz woanders. Von Leuten, die der IP-Welt fremd waren. Dann kann man im Wireshark kann man das auch wieder dekodieren, aber man muss im Wireshark halt dann auch sagen, naja, UDP-Port 23000 ist GB über IP, weil es gibt halt keine Standard-Portnummer dafür. Also muss man das von Hand eintragen, dass die Portnummer überall gleich ist und auch im Wireshark sagen, in dem UDP-Port 23000 ist NS oder GB über IP. So, das war jetzt die PCU-Seite, dann auf der... Wobei, ja, das ist jetzt wieder so, die geistige Verrenkung. Eigentlich will ich ja hier konfigurieren, wohin soll sich das verbinden hier auf dieser Schnittstelle. Ja, weil ich aber mit dem Netzwerkelement ja gar nicht direkt rede und dieses Element dumm ist und seine Konfiguration von hier oben bekommt, muss ich letztlich die Konfiguration für die PCU hier unten da oben im NIT-B eintragen. Ja, und die wird dann über ein Protokoll in die BTS geschoben und die schiebt das über den PCU-Socket in die PCU rein. Ja, das ist so ein bisschen, ja, aber hat eben den, was ja auch Sinn macht, dass man die Sachen alle an einer zentralen Stelle konfiguriert und nicht verteilt über hunderte von Elemente in seinem Netz hat. So, also man konfiguriert im NIT-B die Konfiguration für die PCU letztlich, das ist diese Seite, und dann im SGSN konfiguriert man die andere Seite. Ja, da sage ich jetzt, ich binde mich lokal auf diese IP-Adresse und den UDP-Port und dann muss ich die andere Seite konfigurieren, die GTP-Seite, die zum, wieder am Diagramm, die zum GGSN nach oben geht. Muss ich also zwei Seiten konfigurieren, das eine binde ich hier auf die 192.168, das andere binde ich auf die 127.002. Ja, warum binde ich das jetzt auf 127.002? Weil sowohl das SGSN als auch das GGSN die gleiche UDP-Portnummer verwenden. Und die gleiche UDP-Portnummer auf dem gleichen System mit der gleichen IP-Adresse kann ich ja nicht binden. Jetzt könnte ich zwei Rechner nehmen oder eine virtuelle Maschine oder Network Namespaces oder was auch immer, aber ich kann auch viel bequemer, weil unter Linux sind ja alle IP-Adressen, die es im Loopback gibt, standardmäßig da. Also ich kann sozusagen, ohne dass ich irgendeine zusätzliche IP-Adresse konfigurieren muss, kann ich einfach 002, 003, 004 verwenden und die sind einfach da und funktionieren. Das heißt also, ich binde mein SGSN auf die 002, das GGSN auf die 001, und dann sage ich noch, dass alle APNs, der eine oder andere wird schon mal ein ATM, kein ATM, ein APN, konfiguriert haben auf dem Mobiltelefon, also das ist sozusagen dieser APN-Name, was weiß ich, internet.e-plus oder wie auch immer die so heißen, und da sage ich halt, dass alle davon auf das GGSN 0 geroutet werden, das heißt, es ist völlig egal, was auf dem Endgerät für ein APN eingestellt ist, wir schicken die alle zu dem GGSN durch, dem einen, das wir haben, und das ist eben GGSN 0. So, ja, dann muss man da auch wieder Subscriber konfigurieren, weil, naja gut, das ist so ein bisschen gerade in der Änderung. Also bisher hatte das SGSN keinen Zugriff auf die Subscriber-Datenbank im NIT-B, weil die beiden ja so ein bisschen nebeneinander herlieben. Aber die Subscriber-Datenbank haben wir hier eingebaut und hatten eben kein externes HLR, weil wir schlauer waren. Haha. So, dann waren das also zwei parallele Welten. Das heißt, man muss die Subscriber im SGSN auch nochmal anlegen. Ist so ein bisschen blöd. Und jetzt haben wir tatsächlich, das ist noch nicht im Master Branch, aber ist gerade in der Entwicklung und funktioniert auch schon, das HLR rausgepackt. Es gibt also dann ein Osmo HLR und dann kann sowohl das NIT-B und auch das SGSN auf die gemeinsame Datenbank im Osmo HLR zugreifen und dann hat man das sauberer, aber bisher muss man die eben noch explizit so mit eintragen, dass das geht. So, im GGSN müssen wir natürlich auch noch was konfigurieren, und zwar worauf es lauscht, also in dem Fall dann die 127.001. Dann letztlich, was für ein Netzwerk wir verwenden und was für IP-Adressen wir vergeben an die Telefone, die da kommen. Weil jedes Telefon ist ja ein bisschen so wie DHCP, da gibt es einen Pool von IP-Adressen und jedes Telefon, was da einen Tunnel aufbaut, bekommt eine dynamische Adresse zugewiesen. Dann muss ich halt sagen, aus welchem Pool wird die zugewiesen und das ist eben hier die Zuweisung. Dann sage ich noch ähnlich auch wie bei DHCP, was ist die DNS-Server-Adresse und hier jetzt ja beispielsweise der Google-Name-Server. Und das wird dann sozusagen dem Telefon beim Aufbau des Tunnels durchgereicht, diese DNS-Server-Adresse zum Auflösen der Namen. Gut, dann kann man das alles irgendwie sich anschauen. Ja, läuft's denn? Ja, man hat diese Prozesse laufen. Man kann dann auch wieder mit Show NS und Show BSSGP sich von diesen Protokollen in State anzeigen lassen. Wieder zur Erinnerung, das sind diese beiden hier. Ja, und da sieht man dann halt schön den State und wenn der irgendwie komisch klingt, dann ist was nicht in Ordnung, aber wenn die unblocked und active sind, dann ist das eben so, wie das sein soll an der Stelle. Und man kann das tatsächlich benutzen. So. Genauso wie wir Logging Level MM-Info auf dem NIT-B hatten für die GSM-Seite, kann man das gleiche für die GPS-Seite im SGSN machen und sieht dann auch die GMM an der Stelle, also die GPS-Mobility-Management-Nachrichten, also dass die sich einbuchen wollen und so weiter. So, Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rausschaut, was haben wir denn sonst noch so, außer diesen GSM-GPRS-Sachen, mehr Richtung Kernnetzwerk? Manche Leute sind ja eher da irgendwie interessiert. Das ist, was die Operator zwischeneinander sprechen, auch an den Roaming-Schnittstellen und so weiter. Wir haben in zwei etwas obskureren Programmiersprachen zugegebenerweise Implementationen von einem SIGTRAN-Protokoll-Stack und TCAP und MAP. Das sind die Protokolle, die, wie gesagt, im Roaming zwischen Operatoren gesprochen werden. Und jede Menge komische Implementationen für sehr eigenartige Zwecke, die nicht so standardisiert sind. Das ist das, wofür Leute uns zahlen. So. Und deswegen gibt es da so komische Dinge. Ja, also sowas wie, dass man einen NAT zwischen BSC und MSC macht, dass viele BSCs so ausschauen wie ein MSC und was auch immer, muss man sich nicht im Detail damit beschäftigen, kann man einfach ignorieren. Ist nur so, weil es jetzt eben Open Source in dem Bereich gibt, gibt es Leute, die haben kreative Ideen und beauftragen uns dann, diese Ideen umzusetzen, basierend auf den Open Source Projekten. Wir haben in Osmocom auch jede Menge andere Protokolle oder Projekte, die sich mit Nicht-GSM beschäftigen, für Tetra, für GMR. GMR ist Turaya-Satellitentelefonie, also wer schon immer mal Turaya-Satellitentelefonie dekodieren wollte mit seinem SDR, kann man machen. Ja, für DECT, für OP25, das ist quasi das Behördenfunk in den USA. Auf gitosmo.com gibt es eine riesige Liste. Ich weiß gar nicht, wie viele Repositories es inzwischen sind. So, dann gibt es Leute, die sagen, ja, wir sprechen hier über Osmocom und so weiter. Es gibt auch OpenBTS. Ja, es gibt auch OpenBTS. Ist zeitgleich entstanden, aber völlig hat nichts mit Osmocom zu tun. Wurde von zwei Amerikanern entwickelt, David Burgess und Harvin Simra, die gar nicht diese ganze klassische GSM-Architektur verfolgt haben. Die haben also sozusagen gesagt, ach, wir brauchen das alles nicht. Wir machen ein Gateway zwischen der Luftschnittstelle und zwischen SIP. Ja, das heißt also, ich habe auf der einen Seite meine Luftschnittstelle, auf der anderen Seite habe ich SIP und diese ganzen Protokolle und Protokoll-Stacks und alles dazwischen brauchen wir nicht, wollen wir nicht, haben wir nicht. Da gibt es also keinen ABIS, kein BSC, kein PCU, kein SGSN, kein GGSN und so weiter. Das war ja gerade das, was wir machen wollten, aber es war halt ein anderer Anwendungszweck. Das ist also der Unterschied zwischen den Projekten und das einzige Gemeinsame sozusagen ist dieses Osmo TRX, also der Weg, womit wir unsere ganzen Protokoll-Stack-Implementationen auch mit einem SDR verwenden. Da benutzen wir einen Teil aus dem OpenBTS-Projekt, also der Physical Layer, den man auf normalen PCs laufen lassen kann, der die ganze GMSK-Modulation und diesen Zeitmultiplex und so weiter macht. Das ist das, was wir gemeinsam verwenden. So, dann haben wir Edge implementiert. Viele Leute denken, das ist so eine klitzekleine Erweiterung, ist leider deutlich mehr. Hat eine neue Modulation, hat jede Menge neue Features auf den Layer 2-Schichten. Drüber ist es dann transparent. Haben wir implementiert, ist nicht so ausgewachsen oder so stabil wie GPRS. Man muss nur einen Befehl eingeben und dann ist es aktiv, wer damit spielen möchte. So, dann kommen wir zu 3G. Ja, ist ja vielleicht für manche Leute interessanter, die eher mehr Daten übertragen wollen. UMTS ist im Prinzip sehr ähnlich wie GSM und GPRS, aber auch nur im Prinzip. Ja, jedes Interface und jeder Protokoll-Stack hat sich verändert. Ja, es gibt immer noch etwas, was wie ein BSC ist, das heißt nur RNC. Es gibt immer noch was, was wie eine BTS ist, das heißt Node B. Es gibt immer noch sowas wie ein ABIS-Interface, das heißt IUB. Es gibt immer noch sowas wie ein A-Interface, das heißt IU. Und so alles umbenannt und auch nicht nur umbenannt, sondern tatsächlich neue Protokolle. Und alles, was irgendwie Richtung Physical Layer und Layer 2 geht, ist so unglaublich komplex, es ist nicht zum Aushalten. Deswegen haben wir uns gedacht, nein, 3G ist eh uninteressant heutzutage, zumindest jetzt aus der europäischen Perspektive. Ich würde sehr viel darauf wetten, dass wir in Deutschland GSM länger haben als UMTS. Ja, wir werden GSM und LTE haben und UMTS wird sterben. So. Und da jetzt noch irgendwie anzufangen, sowas unglaublich, ne, wer das machen möchte, kann, aber wir haben uns gedacht, nein, wir beschränken uns auf die höheren Schichten, weil die sind nämlich sehr ähnlich wie bei GSM. Also das Mobility Management Call Control ist im Prinzip das Gleiche, also wirklich bis zum Message Encoding das Gleiche. Das können wir alles wiederverwenden und deswegen haben wir uns darauf beschränkt, nur die Interfaces anzubieten, damit wir die höheren Schichten wiederverwenden können. Und dann kann man jetzt existierende Femtozellen oder Small Cells verwenden mit diesem Stack zusammen, aber eben alles unterhalb Layer 3 ist dann komplett proprietär in diesen Geräten drin. Und der Status des Ganzen ist, ja, wir haben das letztes Jahr implementiert. Ich habe jetzt hier kein Bild mit drin in der Slide. Wir können mit existierenden Femtozellen die man selber steuert. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Wie kommt man an eine Femtozelle ran? Kann man zwar auch auf eBay immer wieder welche finden, aber erstens mal haben die oft sehr unterschiedliche Protokolle, nicht das standardisierte Protokoll, was wir verwenden, IUH. Also IUH, sondern da gibt es sehr viele proprietäre Protokolle und das nächste Problem ist, dass die üblicherweise extrem zu gedongelt sind. Ja? Also mit irgendwie Secure Boot und JTAG abgeschalten und allen unangenehmen Dingen, die man da so haben kann, nur BGA-Flash, also nicht mal einfach irgendwie einen TSOP auslöten und den Flash dumpen oder sowas, also die üblichen Dinge, die man da so macht, die gehen da relativ schwer, gibt trotzdem einzelne Erfolge und wir haben es geschafft, irgendwie auch eine Menge von, ich glaube, so 150, 180 oder was, Femtozellen irgendwo einen Restbestand zu kaufen, von denen die interoperabel sind und hatten jetzt sogar Anfang des Jahres ein Projekt oder wir 25, also bis zu 50 haben wir gesagt, geben wir kostenlos her. Wer irgendwie gute Proposals einreicht, was er damit machen würde, wenn er eine kostenlose Femtozelle bekommt, die von Osmocom unterstützt wird, der kriegt eine umsonst. Ist jetzt leider gerade abgelaufen, aber wer da noch Interesse hat, wir haben ja nur 25 von den 50 vergeben. Mehr brauchbare Proposals haben wir nicht bekommen. Ist halt doch ein bisschen ein esoterisches Thema. Wer sich hier gerne damit beschäftigen möchte, der möge mich doch ansprechen. Wir können da sicherlich noch die eine oder andere kostenlose Femtozelle hergeben, wer da einsteigen will. So, dann, ja, was ist bezüglich LTE? LTE hat genau gar nichts gemeinsam mit all den vorherigen Mobilfunkstandards. Also wirklich, gibt es da jemand, der was dagegen anderes meint? Nein, hat nichts damit zusammen zu tun. Es gibt eine Reihe Open-Source-Projekte, mit denen wir nichts zu tun haben. Open-Air-Interface kann mit SDR-Hardware eine E-Node-B, also das so nennt sich die BTS bei LTE, betreiben. Allerdings haben die vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder sowas, sich von GPLv3 zu einer anderen Lizenz gewandt, die nicht den Debian Free Software Guidelines und auch nicht der Open Software Definition und so weiter entspricht. Man kriegt immer noch den Source Code. Für die meisten Leute mag das ausreichen, aber ich finde es bedauerlich. Dann gibt es ein SAS-LTE oder eigentlich ein SAS-UE, um es genauer zu sagen. Das ist eine komplette Implementation des User Equipments, also der Telefonseite oder der Modemseite für LTE, die tatsächlich auch funktioniert. Man kann also auf einem Core i7 in reiner Software mit einem SDR wie dem USRP sowas wie 50, 60 Megabit User IP Throughput haben gegenüber einem LTE-Netzwerk, ohne irgendein LTE-Modem oder was zu verwenden. Das läuft alles in Software. Ist wirklich absolut genial, was die Leute gemacht haben. Es ist Software Radio Systems, heißt die Firma, ist AGPL lizenziert, was sie da released haben. Und das Interessante ist, gut, geht so ein bisschen off-topic, aber ich weiß nicht, wer Speculative Execution kennt bei CPUs, ja, man führt mehrere Branches aus, weil man noch nicht weiß, welcher davon wird mal genommen werden und das müssen die auch in ihrem Code machen für das SDR. Sie müssen quasi in ACK und NACK im Voraus berechnen und vormodulieren die ganzen Bits und die IQ-Samples dafür da haben und dann sich entscheiden, muss ich jetzt das ACK oder das NACK schicken, weil die Timings einfach so klein sind, ja. Also wer Physical Layer interessant findet, der kann sich mit sowas beschäftigen. Das Problem ist, dass diese ganzen gängigen SDRs, die man so kaufen kann, alle über USB angebunden sind, die Latenz so groß ist. Das heißt, das meiste verliere ich einfach auf dem USB und deswegen muss ich dann in der Software so viel Intelligenz tun, um da noch damit umzugehen. So, ja, Osmocom hat da nichts bisher. Ja, wir sind ein kleines Team, es gibt wenig Leute, die daran arbeiten. Ja, der Scope ist gigantisch groß, wie man schon an der Zahl der Abkürzungen erkennen kann. Und wenn wir was bezüglich LTE machen würden, würden wir halt auch wieder nur die oberen Schichten machen und existierende Femtozellen oder normale Zellen verwenden. So, ja, komme ich zum Ende. Ja, wer Fragen hat, kann die gerne stellen. Ansonsten, ja, wir haben IRC, wir haben Mailinglisten, wir haben Redmine mit Issue-Trackern und so weiter. Gut, ja.
Okay, durchaus bemerkenswert, dass es da irgendwie überhaupt noch ein Bit von links nach rechts schafft, durchzusickern. Ganz hinten sehe ich eine Frage. Wir haben auch noch ausreichend Zeit für Fragen, also ich glaube, heute kommt jeder dran.
Ach so, ich hatte noch einen, ja.
Du hattest vorher erwähnt, dass du noch was zur rechtlichen Seite sagen möchtest.
Richtig, hatte ich gerade eben mich auch daran erinnert, ja. Also Mobilfunk wird ja auf lizenziertem Spektrum gemacht. Das heißt, das ist nicht jetzt wie 2,4 GHz oder irgendwas in unlicensed Band, sondern es ist ein Spektrum, wo man eine Lizenz und eine Genehmigung braucht, um dort senden zu dürfen. Das war bis vor 2 Jahren erstaunlich leicht, in Deutschland eine Versuchsfunklizenz dafür zu bekommen, weil es das sogenannte Decked Guard Band gab. Es war also sozusagen zwischen dem oberen Ende des 18 MHz Spektrums und dem Decked Mobiltelefonsystem im 1900 MHz Spektrum gab es so eine Lücke, die man künstlich freigehalten hat, damit die sich nicht gegenseitig stören können. Und aus dieser Lücke konnte man jederzeit zu Forschungs- und Testzwecken bei der Bundesnetzagentur Versuchsfunklizenzen bekommen. Das hat so 80 € im Jahr gekostet oder irgendwas, also durchaus machbar. Ja, leider hat man sich dann bei der letzten Frequenzauktion dazu entschieden, auch diese Lücke zu vergeben an kommerzielle Netzbetreiber, und jetzt gibt es nicht mehr die Möglichkeit, in Deutschland solche Versuchsfunklizenzen einfach zu bekommen. Es geht jetzt nur noch mit Zustimmung der jeweiligen Netzbetreiber, das heißt, man muss erst beim Netzbetreiber diejenigen Leute finden, die für die Funknetzplanung zuständig sind, die davon überzeugen, dass das irgendwie interessant ist, was man dann da macht, und kann dann mit der Genehmigung zur Bundesnetzagentur gehen, um sich dann die Versuchsfunklizenz geben zu können. Ist schwierig so, aber man glaubt es oder nicht, also wir machen das ja immer auch am Chaos-Kongress, ein Mobilfunknetz dort zu betreiben, und wir haben bisher auch, jetzt, seitdem das nicht mehr geht, haben wir jedes Jahr einen Operator gefunden, der gesagt hat, okay, machen wir so. Ja. Also wir haben in Hamburg, in der Mitte von Hamburg, im Kongresszentrum Hamburg, haben wir ein Mobilfunknetz betreiben können in einem Stück Spektrum, was der Telekom gehört. So, ja. Also ja, ich finde es auch erstaunlich, aber ich beschwere mich natürlich nicht. So. In anderen Ländern ist das durchaus anders. Also zum Beispiel in den Niederlanden ist dieses Decked Guard Band komplett unlizenziert freigegeben. Das heißt, in Niederlanden darf jeder bis zu 200 Milliwatt GSM-Basisstationen in diesem bestimmten Decked Guard Band betreiben. Genauso wie man den WLAN Access Point betreiben könnte. So. Die haben das halt anders. In England ist es auch wieder anders. Da haben sie so eine, nicht exklusive Lizenzen. Normalerweise ist es so, dass ein Stück Spektrum exklusiv einem Operator zugewiesen wird, für Milliarden oder Hunderten von Millionen von Euro. In England haben sie sich für dieses Stück Decked Guard Band ausgedacht, wir geben einfach mehreren gleichzeitig Lizenzen und die müssen dann irgendwie miteinander klarkommen, wenn sie das wollen. War dann natürlich auch entsprechend günstig, und da gibt es jetzt irgendwie 20 zumeist mittelständische Firmen in England, die eine Lizenz haben. Ich glaube, es war eine Auktion, und der günstigste hat 30.000 Pfund oder was gezahlt für eine landesweite Lizenz auf diesen Frequenzen. Ja, also da gibt es die Möglichkeit, dass man halt eine von diesen kleinen mittelständischen Firmen irgendwie anspricht und sagt, hey, wir wollen hier irgendwie was machen. Wir haben Versuchsfunklizenzen auch schon in anderen Ländern bekommen, also in Österreich, in der Schweiz hatten wir mal, in Belgien, also es geht, aber da muss man sich schon ein bisschen drum kümmern. Wenn man jetzt das nicht machen kann oder will, hat man immer die Option, das in einem geschirmten oder in der Schirmkammer zu betreiben, wer Zugang zu irgend sowas hat. Gibt ja durchaus, jetzt in Unilaboren oder sonst irgendwo ist es ja nicht völlig esoterisch. Oder dann die letzte Option ist es halt verkabelt anzuschließen. Also ich muss ja nicht über die Luftschnittstelle gehen. Ich kann durchaus, wenn ich jetzt ein Mobilfunkmodem oder irgendwas habe, die haben ja einen UFL-Stecker oder irgendwas derartiges, dann mache ich Dämpfungsglieder dazwischen, damit ich so meine 100 dB irgendwie Path Loss simuliere, die ich normalerweise auf der Luftschnittstelle habe, und schließe es dann auf der anderen Seite wieder an die Basisstation an. Ja, kann man machen, geht, also kommt mir darauf an, was für einen Anwendungszweck ich habe. Und genau dieses letztere Szenario wird auch gemacht von vielen Leuten, die das tatsächlich kommerziell verwenden, um zum Beispiel irgendwelche Smart Meter zu testen in der Produktion oder sowas, ja, oder was auch immer, oder Leute, die Mobile Malware Research machen, die nehmen dann halt das Telefon, packen das in eine kleine Schirmbox oder so, gibt es so kleine, die man sich am Tisch stellen kann, hinten mit einem Antennenanschluss, schließen da ihre Basisstationen und mit der ganzen Osmocom-Software an und können dann genau sehen, was kommuniziert dieses Telefon eigentlich mit dem Mobilfunknetz, also die Sicht, die man normalerweise nicht hat. Und gerade wenn ich jetzt Malware oder sowas untersuche, ist es natürlich schön, wenn ich da man in the middle bin, zwischen dem Telefon und dem Mobilfunknetz. Ja, das jetzt zur rechtlichen Situation, was man da machen kann.
Weitere Fragen?
Ja, 2 Fragen zum GBRS, also Zeitschlitzbündelung wird das unterstützt, und die zweite Frage, wenn man der Sache die Krone aufsetzen möchte, Dual Transmission Mode oder so eine Geschichte, also da kann man es natürlich unendlich kompliziert machen, also dass man praktisch Packet und Sprachübertragung zur gleichen Zeit ermöglicht.
Ja, also Multislot haben wir, ja, tatsächlich. GPRS kann wunderbar, kann man definieren. Also wir haben sowohl eine statische Zuweisung von Timeslots, dass man sagen kann, jetzt die 4 oder 5 sind für GPRS. Wir können auch dynamisch, dass wir Circuit Switch und Packet Switch dynamisch die Timeslots vergeben. Und wir haben Multislot, Zumindest im Downlink. Im Uplink würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob wir das jetzt haben. Und auch bei eGPRS ist Multislot mit drin. Dual Transfer Mode haben wir nicht implementiert. Ich dachte auch, das sei eher sowas, was nur in der Spec steht und was auch kein Endgerät jemals implementiert hat, aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. So, das ist immer das, wenn man die Specs liest, ich lese die ja echt gern, ja, kann man auch wunderbar in der Badewanne lesen, so zum Entspannen. Och, ich finde das schön. Da stehen ja immer, also manche Specs, das sind 80% Dinge, die nie jemand implementiert hat. So sind halt, oh, da Cordless Telefonie-Erweiterung für GSM, dass man irgendwie sein Telefon wie Deck zu Hause verwenden kann. So hat nie jemand implementiert. Oder Multicast-Fähigkeit für GPRS, ja, dass man IP-Multicast über GPRS, ist alles spezifiziert, hat halt nie jemand implementiert. Ja, und da muss man halt dann schon immer irgendwo die Linie gehen und wir implementieren halt erstmal irgendwo das minimal Notwendige und dann bauen wir davon auf. Aber wenn es halt irgendwas ist, was jetzt keiner braucht, und was wahrscheinlich sowieso niemand auf der Endgeräteseite implementiert hat. Ja, aber wir freuen uns immer über Patches natürlich, ja, auch für esoterische Feature.
Ihr habt da ja jede Menge Protokolle jetzt implementiert und jede Menge Third-Party-Anbindungen. Was ich mich dann frage, wie sieht denn das aus, wie korrekt sind denn die Third-Party-Anbindungen? Also, auf der anderen Seite natürlich nicht eure, sondern gibt es da irgendwelche Protokollschwächen? Kann man dort vielleicht irgendwas ausnutzen? Habt ihr euch sowas mal angesehen?
Also nicht jetzt, was wir uns angesehen haben, war teilweise auf der Telefonseite. Das war ja auch so ein bisschen einer der Gründe, warum wir OpenBSC damals gestartet hatten, war so, oh, da können wir jetzt mal irgendwie gucken, wie die Telefone reagieren, wenn man ihnen Nachrichten schickt, die sie nicht erwarten. Und da ist ja auch ganz viel passiert, gibt es auch Veröffentlichungen dazu. Ja, bis hin zu den Baseband-Exploits von Ralf Philipp Weinmann und so, dass man wirklich also die Telefone dann übernimmt über die Luftschnittstelle. Das ist ja jetzt in der Mobile Security sozusagen nichts Neues, das ist ja auch schon wahrscheinlich irgendwie 8 Jahre alt oder so. Da passiert auch viel, das ist natürlich immer ein Catch-up so, dann die Industrie verbessert dann irgendwie ihre Implementationen und so weiter. Also bei den Basisstationen und so weiter ist mir jetzt nicht bekannt, dass da mal jemand jetzt aus unserem Team systematischer geguckt hätte. Wir sehen natürlich, dass die stolpern bei irgendwas, ja, weil wenn man entwickelt, ohne dass ich jetzt bewusst was falsch schicke, schicke ich halt irgendwas irgendwie und dann, oh, jetzt ist das Ding gecrashed so, ja. Aber wir haben jetzt nicht da irgendwelche größeren Analysen gemacht, weil die Schnittstellen, an denen wir jetzt dann dran setzen, gegenüber einer Basisstation zum Beispiel, ist ja das Backhaul-Interface des Operators. Und da muss ich auch erstmal irgendwie hinkommen. Da muss ich also irgendwie das Kabel ausbuddeln oder gut, bei Richtfunk geht es noch ein bisschen eher vielleicht, mit Nebenkeulen und so. Aber sehe ich jetzt nicht so das Potenzial an der Stelle. Was interessant wäre, wo ich aber auch nicht weiß, dass jemand da mal wirklich ernsthaft viel Research gemacht hätte, ist, wir haben ja auch Osmocom BB, also die Telefonseite als Open Source GSM-Stack implementiert und damit halt mal irgendwie konsequent versuchen, irgendwie die Netzwerkelemente irgendwie da zu schauen, was da passiert, wenn ich da jetzt irgendwie Längenfelder falsch setze oder so die typischen Dinge, die man macht auf Protokollebene. Das Problem ist halt so ein bisschen, ich kriege ja kein Feedback so. In meinem schlimmsten Fall geht irgendwas nicht mehr, aber ja, die Geräte sind ja alle irgendwo weit weg und ich weiß nicht so genau, was die tun und was mit ihnen passiert. Das ist so die Schwierigkeit. Und dann weiß ich auch nicht, was ist das überhaupt? Ich weiß ja nicht, welchen Versionsstand, welches Gerät oder welche Software hat irgendwie Operator A oder B. Ja.
Ganz vorne war noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, ich glaube, das war die GPRS-Folie, wo so ziemlich viele Protokolllayer sind, die wieder ein- und wieder ausgepackt werden und ich führe die ganze Zeit IP-Pakete mit. Habt ihr das drauf in eurer Implementierung, dass ich die vielleicht viel früher schon wieder auskippe oder denke ich dazu einfach?
Das machen wir jetzt nicht. Unser Ziel war ja, dass wir diese Schnittstellen alle implementieren und auch interoperieren können und machen da ja unterschiedliche Dinge. Bei OpenBTS ist das so. Also der GPS-Support von OpenBTS, dieses andere Projekt, wo wir nicht involviert sind, die machen das alles in OpenBTS. Also da habe ich hier die Luftschnittstelle, habe dann hier OpenBTS und auf der anderen Seite kommt, glaube ich, gleich das User-IP wieder raus. Ja? Ist für manche Anwendungsfälle interessanter so. Wir haben aber halt Anwendungsfälle, dass wir auch mit einer PCU von Ericsson reden wollen und dann brauchen wir natürlich diese Schnittstellen oder dass wir, also diese Interoperabilität, dass wir mit einem Ericsson SGSN reden wollen oder müssen an mancher Stelle auch. Es wird ja auch, es ist ja nicht alles nur Spaß und Freude, sondern wir machen das ja auch hauptberuflich inzwischen und da gibt es halt dann Anforderungen, wir müssen mit dem oder dem Gerät interoperieren und dann brauchen wir auch diese Schnittstellen an der Stelle. Ja, deswegen haben wir die jetzt alle drin. Aber wer das alles nicht will, der kann halt OpenBTS verwenden und hat das dann alles nicht.
Gut. Ja, weitere Fragen?
Also weniger eine technische Frage, aber bei diesen ganzen obskuren Protokollen und alles höchst kompliziert, hättest du persönlich Lust, mal in der Standardisierung irgendwie mitzuwirken an sowas?
Ich vermute, dass das sehr frustrierend sein würde. Also entweder für mich oder für die anderen oder für beide. Aber ich lese ja immer gern Meeting Minutes und so von irgendwelchen Standardisierungsgremien und schaue mir das dann so an. Aber ich meine, da geht es ja um ganz andere Dinge. Also da geht es ja immer darum, wer bekommt irgendwie die Dinge, die er patentiert hat, irgendwie unter in der Spezifikation. Und da geht es ja nicht wirklich um, also oft zumindest, mag es ein bisschen zynisch sein, aber ich bin generell ganz zynisch, oft halt um sehr untechnische Dinge. So, ja. Und vor allem geht es halt, auch wenn man sich Standardisierung anschaut, ist auch übrigens sehr schön, es gibt ein Buch über die Geschichte der GSM-Spezifikation, also wo nur die Geschichte dokumentiert ist, von einem Deutschen, der da mit beteiligt war in den Frühzeiten von GSM, also wunderbar die Geschichte beschrieben. Auch überhaupt die Arbeitsmethoden damals, weil ich meine, die haben ja angefangen in den späten 80ern und das waren wirklich noch irgendwie mit Kopierern verteilte Papiere und dann mit Word für DOS geschriebene Specs, wo jedes Kapitel irgendwie ein eigenes File sein musste, weil die Spezifikationen so groß waren, als dass man sie in einer Datei haben kann und also lauter so Dinge. Aber gut. Ich musste übrigens auch einen Word für DOS-File-Parser schreiben hier als Teil der ganzen Arbeiten, weil bestimmte Dinge als ASN1-Häppchen in den Word für DOS-Files drin sind und wenn man die automatisiert extrahieren will. Aber gut, worauf ich hinaus wollte, so, das ist halt ja sehr viel Politik und halt leider auch in einer Art und Weise, wie ich sie nicht schön finde. Ja? Also am Anfang waren das ja eigentlich die ganzen Operator, die das spezifiziert haben und heutzutage sind es alles die ganzen Equipment-Hersteller. Die Operator sind alle draus, ja? Die Leute, die man da hinschickt, die kosten nur Geld. Und deswegen werden natürlich keine, also die Belange der Operator auch nicht mehr so ernst genommen oder so in den Vordergrund gestellt. Und die Belange der Nutzer, die interessieren ja sowieso niemanden. Ja, der ist ja nur Zahlvieh. Und ja, ich glaube nicht, dass man da irgendwie irgendwas Sinnvolles bewirken könnte. Ja, ist ganz schlimm. Also bei LTE zum Beispiel hat man bewusst darauf geachtet, dass man im Kernnetzwerk zum Beispiel die ganzen konzeptionellen Schwachstellen, die man irgendwie bei UMTS hatte, auch in LTE wieder drin hat. So, ja. Wo man von MAP zu Diameter, also als anderes Protokoll gegangen ist und dafür gesorgt hat, dass genau die konzeptionellen Probleme dann wieder im Diameter auch mit drin sind. So, also, ja.
Jo, wenn ich jetzt so ein schickes GSM-Netz am Laufen habe, wie zum Beispiel auf so einem bekannten Kongress, und ich mir das jetzt mal aus der Luft anschauen will, also sprich debuggen, was brauche ich da an Handwerkszeug neben so einem Wireshark?
Um sich die Luftschnittstelle anzuschauen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt ein uraltes Projekt, was wir auch noch vor OSMOCOM, da war ich nur so am Rande mit involviert hatten, es war beim CCC aufgehängt, es nennt sich AirProbe. Das ist im Prinzip ein GNU-Radio basierender SDL-Empfänger für die Luftschnittstelle. Und der spuckt dann Pakete aus in einem Format, was wir GSM-Tab genannt haben. Und GSM-Tab ist im Prinzip so ein bisschen die Idee von RadioTab, wer RadioTab kennt, also so ein Pseudo-Header, den man empfängt irgendein Frame auf der Luftschnittstelle, packt dann einen Pseudo-Header davor, in dem drin steht, das war jetzt Timeslot 5 auf Kanalnummer so und so viel mit der Empfangsfeldstärke, was weiß ich, minus 68 dBm und so weiter und so weiter. Und dann wird das RadioTab in UDP eingepackt und wird einmal übers Loopback-Device geschickt und wieder zurückempfangen und weggeworfen. Und dann kann man mit Wireshark einfach auf dem Loopback-Device mitschneiden und kriegt diese ganzen Protocol-Traces mit. AirProbe ist so ein bisschen altbacken und kompliziert und auch die Qualität des Empfängers ist nicht sonderlich hoch. Also man muss sehr gutes Signal haben, sehr wenig, also hohe Signalpegel, guten Signalrauschabstand und so. Man kann das Gleiche machen mit OsmoCom BB. Da gibt es einen sogenannten Burst-Indication-Modus. wo man dann im Telefon sozusagen nur noch den Physical Layer verwendet und die Radio und die, den Demodulator und so weiter. Und die, die Bursts, die er empfangen hat, werden dann über Serial-Schnittstelle mit einer höheren Baudrate, damit man die alle rüberkriegt, über ein UART zum PC übertragen und dann werden sie im PC halt über der Vitavi-Decoder und diese ganzen Sachen gemacht und dann auch wieder in GSM-Tab reingepackt. Und da hat man halt dann die gleiche Empfangsqualität, wie dieses Telefon hat, die sehr gut ist im Vergleich. Ja. Und dann gibt es die dritte Variante, das virtuell zu machen. Wenn ich also entweder die Netz- oder die Telefonseite mit Osmocom-Software am Laufen habe, dann gibt es die Möglichkeit, dass man an der Stelle, also wenn die BTS was senden will, dann kopiert sie den Frame sozusagen nochmal und schickt den über GSM-Tab. Dann habe ich auch die Luftschnittstelle, aber nicht über die Luft empfangen, sondern halt bevor ich es über die Luft gesendet habe. Und umgekehrt, was ich über die Luft empfangen habe, direkt nach dem Empfangen wird der Frame kopiert und einmal geht er normal in den Protokollstack rein und einmal wird er dann auch wieder über GSM-Tab geschickt, dass ich es mitschneiden kann. Ja, und letztlich im Wireshark ist es alles über dieses GSM-Tab. Und das ist dann auch standardmäßig in Wireshark drin und es hat eine, ich habe da bei der IT, ne, bei der IANA eine Portnummer registriert dafür, also das ist 4729 und Wireshark kann dann auch automatisch erkennen, das ist GSM-Tab und weiß dann, an welche Unterdispatcher, also an welche Unterdecoder es das verteilen muss.
Ich hätte noch eine Frage zu den Treiberentwicklungen von Mobilgeräten. Also wenn ich jetzt ein Open-Source-Treiber gerne hätte für mein Mobilfunkmodem, gibt es da noch weitere Entwicklungen? Also ich weiß, dass es wohl mal den Osmocom BB für einen bestimmten Chipsatz gab. Gibt es da noch Bestrebungen, weitere Chipsätze irgendwie mal freizulegen? Oder gibt es da noch Leute, die dann an rechtlicher Front arbeiten, damit wir das auch dürfen?
Okay, gut. Fangen wir an bei, was gibt es da für Chipsets und so weiter. Ja, es ist tatsächlich so, wir haben Osmocom BB halt geschrieben, um zu demonstrieren, so man kann das machen und man kann man da irgendwie mit dem Netz interagieren und kann da irgendwie beliebige Nachrichten schicken und so weiter. War halt so ein Proof of Concept und für Security Research. Und dafür reicht es ja, wenn ein bestimmter Hardware-Typ unterstützt ist, ja, den man auch kaufen kann und dann kann man das damit machen. Das auf weitere zu portieren ist halt ein Riesenaufwand. Also ich würde mal schätzen, zwischen 3 und 6 Mannmonate Vollzeit, so, die man da reinsteckt. Also auch, und dann kann natürlich beliebig viele Probleme irgendwie reinkommen dazu. Ja, also ich habe für den ersten Entwurf von dem Physical Layer beim Calypso, habe ich 3 Monate nichts anderes gemacht. So. Ja, das war, und das war halt nur, wie spreche ich jetzt mit dieser Hardware an der Stelle. Und also es ist jede Menge Aufwand und hinterher kann man nur das Gleiche, was man jetzt auch schon kann. Nur, dass man halt auf einer anderen Hardware das Ganze kann. Also sozusagen die Motivation fehlt so ein bisschen jetzt auf unserer Seite, da Zeit reinzustecken. Es gibt so viele andere Dinge, wo man Zeit reinstecken kann. Und alles, was neuer als GSM ist, irgendwie zu unterstützen auf der Telefonseite, wäre sowieso nochmal viel komplexer. Ja, weil bei UMTS haben wir, ja, das U steht für universal und so ist es auch entwickelt. Also man müsste da dann wirklich ja alle Protokoll-Layer implementieren. Im Telefon kommt ja alles zusammen. Gut, und für LTE gibt es ja wieder diese reine SDR-Implementation, SRS UE. Ja, aber mit einem Telefon, also mit einem, was man halt so kaufen kann als Telefon, ist halt wirklich sehr viel Reverse-Engineering. Es wird immer schwieriger. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel sind die ja auch alle mit Secure Boot heutzutage, die Baseband-Prozessoren. Das heißt, man muss dann erstmal schauen, wie kommt man irgendwie um diese Bootabsicherung herum oder einzelne Modems auswählen, bei denen das nicht der Fall ist. Ich hatte am CCC-Kongress im Dezember vorgetragen über bestimmte Qualcomm-basierte Modems, nicht Telefone, aber Modems, die man so als Mini-PCI-Express-Karte oder als Lötmodul bekommt, da ist das alles abgeschalten, interessanterweise. Also da kann man tatsächlich eigenen Code auch im Baseband-Prozessor ausführen, aber da habe ich halt auch inzwischen, es ist ja nicht mehr so ein kleiner Arm mit irgendwie ein paar Registern, sondern das sind sehr komplexe Systeme und es gibt ja genau 0 Dokumentation zu irgendwas. Also ja, ich weiß von keinem einzigen Register, wo es ist oder wie es funktioniert. Und dann habe ich immer noch den DSP daneben, der die eigentliche Signalverarbeitung macht, über den irgendein Shared Memory Protokoll implementiert wird, wo ich auch nicht weiß, wie das aussieht und was der DSP im Einzelnen macht. Also es ist halt einfach jede Menge Aufwand. Ich fände es toll, wenn da jemand was macht, aber ist schwer.
Hat noch jemand Fragen? Vielleicht hier auch in den hinteren Rängen? Habe ich jemand übersehen? Ja, das ist offensichtlich nicht dabei. Dann danke ich nochmal herzlich für den Vortrag, womit wir den Vortragsstrang jetzt zu den Funkthemen beenden. Ich wünsche allen Besuchern und auch den Zuhörern an den Geräten, an den Streams zu Hause noch viel Spaß mit dem restlichen Programm. Hier geht es um 14 Uhr weiter mit der Verleihung des Thomas Krenn Awards und anschließend 5-minütigen Lightning Talks.